Therapeuten. Und deswegen gibt es unsere neue Predigtreihe in drei Teile aufgeteilt. Ich muss auch nachgucken, wie das genau heißt. Können, wollen, dürfen, sollen soll das heißen. Und wir beschäftigen uns die nächsten drei Wochen mit folgenden Themen. Ich fange heute an und rede über das Thema Ehe und Partnerschaft oder Ehe und Partnerwahl. In der kommenden Woche haben wir das zweite Thema, das ist Freundschaft und Partnerschaft vor der Ehe. Und in der dritten Woche geht es dann um ein bisschen was anderes, um Beziehungen zu den eigenen Eltern. Aber alle drei Themen verbindet, es geht um Beziehungen zwischen Menschen und es geht jetzt erstmal darum, wie kann ich in meiner Ehe leben, wie kann ich in meiner Ehe vernünftig leben, sodass diese Ehe vielleicht nachher als glücklich bezeichnet werden kann und dass ich mich auch glücklich und wohl fühle. Und in der kommenden Woche wird es dann so ein bisschen darum gehen, wie führe ich eine Freundschaft, dass sie auf einen vernünftigen Weg kommt und dass ich da auch die richtigen Schritte einleite. Ich habe es heute ein bisschen gut. Das ist nämlich meine erste Recycling-Predigt. Ich habe genau diese Predigt schon mal vor ungefähr drei Wochen jetzt in der FWG Karlstadt gehalten. Da hieß sie noch ein bisschen anders. Da hieß sie nämlich, das sieht man jetzt an dem Bild, was jetzt kommt, die erste Folie, Partnerschaft für Dummies habe ich die damals genannt. Ich habe es jetzt eben umgenannt, heute heißt die Predigt, ich muss können. Der junge Mann da auf der linken Seite, das ist dieses Logo von der Reihe Dummies, also bla bla bla, gibt es alles mögliche, halt Windows für Dummies und Jazz für Dummies. Und heute eben ist es eigentlich immer noch das Thema Partnerschaft für Dummies. Und Recycling ist diesmal gar nicht so schlimm, weil das war eigentlich auch ein großer Wunsch von mir, irgendwann mal diese Predigt auch mal hier in der City Church zu halten. Weil ich finde, dieses Thema ist total wichtig, das Thema Partnerschaften allgemein, weil es ist eines der wichtigsten Themen, die es überhaupt gibt und bei dem in der Praxis am meisten schief läuft, leider. Das sehe ich jeden Tag in meiner beruflichen Praxis, die es wissen, ich bin ja Rechtsanwalt und habe dann auch zuweilen mal mit Familienangelegenheiten zu tun und da sieht man viel Elend und einfach viele Streitigkeiten zwischen Ehepartnern oder Leute, die gerade noch Ehepartner sind und es demnächst nicht mehr sein werden. Und ich kenne auch viele traurige Geschichten aus meinem eigenen Umfeld, aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis und leider auch dem christlichen Umfeld. Wir sind ja in einer christlichen Gemeinde und es gibt da auch nicht immer nur schöne Geschichten, sondern es gibt auch da viele traurige Geschichten, wo einfach Beziehungen auseinandergehen, wo was nicht zur Kenntnis ist, wo jahrelang was ganz furchtbar schief läuft. Und wir haben auch allgemein gesellschaftlich, das ist auch mein erster Unterpunkt, haben wir eigentlich schlechte Zeiten für Partnerschaften. Wir haben hohe Scheidungsraten, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Die Statistiken gehen so darauf hin, dass ungefähr jede dritte Ehe, die eingegangen wird, geschieden wird. Wenn wir das jetzt auf unseren Kinosaal anwenden, ich nehme an, dass einige Leute von euch schon verheiratet sein werden, von einigen weiß es halt. Vielleicht mal kleine Umfrage, wer ist denn von euch schon verheiratet? Ja, ich würde mal sagen, das ist ungefähr, vielleicht sogar ein bisschen mehr als 50%, ja, schau nicht. Und wer ist noch unverheiratet? Auch nicht schlecht. Wollt ihr mal alle aufstehen und mal rumgucken? und wer ist unverheiratet und lebt in einer Partnerschaft? Ja, das sind eine ganze Masse. Das ist auch eine ganz erfreuliche Quote. Also für das, was ich heute vorhabe. Ja, also hohe Scheidungsraten leider. Also wenn man das jetzt hier übertragt, jede dritte Ehe von den Leuten, die gerade die Hände aufgehoben haben, wird geschieden vielleicht irgendwann mal. Ganz furchtbarer Gedanke. Dann haben wir auch relativ viele Patchwork-Familien, so nennt sich das ja neudeutsch. Patchwork meint damit so ein bisschen so, es gab mal so eine schöne alte Fernsehserie, wir sind alle eine glückliche Familie, wo so ein Mann mit drei Söhnen und eine Frau mit drei Töchtern zusammenkam. Kennt vielleicht noch irgendeiner von euch, ich glaube die Gradys hießen die, oder Bradys oder so in der Richtung. Und die sind dann zusammengegangen, die Eltern haben geheiratet und dann war es plötzlich eine große Familie mit sechs Kindern. Und sowas Ähnliches haben wir heute eigentlich pausenlos. Wir haben eigentlich ganz viele Familien, wo die Kinder von verschiedenen Partnern kommen, wo Kinder mit in die Ehe reingebracht werden, wo beide vielleicht schon mal verheiratet waren und wo man dann irgendwie miteinander auskommen muss, was ja oft gar nicht so eine einfache Situation ist für alle Beteiligten. Dann haben wir auch viele Alleinerziehende. Ich weiß auch, dass wir in der Gemeinde viele alleinerziehende Partner aus diversen Gründen haben. Und es gibt einfach auch eben viele Singles, zunehmend viele Singles und immer mehr Single-Angebote im Internet und überall, um vielleicht diesen Zustand irgendwann mal zu beenden. Und wenn ich mir diese Situation so anschaue, Scheidungsraten, Patchwork-Familien und so weiter, problematische Zeiten, dann ist es eigentlich im Prinzip ein bisschen ein trauriger Zustand, wenn man sich die Bibel anschaut und daran eigentlich ganz klar feststellen muss, dass die Ehe eigentlich so der lebenslange und unauflösliche Normalzustand sein soll. So wird er uns da ja dargestellt. Und es ist eben auch keineswegs so, dass Christen hier ganz anders dastehen als Menschen, die von Gott eigentlich nichts Genaueres wissen oder denen egal ist, was Gott für uns möchte. Und deswegen drängt sich eine Frage ganz entscheidend auf, nämlich die Frage, ist die gute Ehe eigentlich ein unerreichbares Idealbild, eine Utopie, eine Fantasie, etwas, an das wir nie rankommen können? Muss man ja mal ganz ehrlich fragen. Und als Antwort vorweggeschickt muss man ja darauf sagen, das wäre ja wohl ziemlich bitter, wenn das so wäre. Denn wenn Gott uns einmal etwas als Optimalzustand in den Raum stellt und das wäre dann nicht mal ansatzweise zu erreichen, das wäre ein Unding. Und deswegen muss es Wege geben, eine Ehe vernünftig führen zu können. Das erklärt jetzt auch so ein bisschen den Titel, den wir uns jetzt hier für diese Predigtreihe, also für dieses Predigtthema heute gegeben haben. Ich muss können, ich muss irgendwie können. Wenn Gott das als so einen schönen Idealzustand darstellt, dann muss dieses Idealbild irgendwie auch zumindest ansatzweise zu erreichen sein. Jetzt möchte ich am Anfang einfach nochmal ein bisschen so bewusst machen, dass eine gute Partnerschaft total wichtig ist, dass es eine der wichtigsten Dinge im Leben ist. Es ist nämlich eine der wichtigsten Entscheidungen, eigentlich neben folgenden anderen Themen. Ich führe mal auf, also erstens religiöse Orientierung ist ein sehr wichtiges Thema, weil es mein Leben sehr stark beeinflusst. Dann das zweite große wichtige Lebensthema ist Beruf, Berufsausbildung, Berufswahl, Berufsausübung. Das prägt mich von der praktischen Ausprägung her zumindest mal auch mal 50%, weil ich ja oft eben fast den ganzen Tag irgendwo im Beruf verbringe. Und dann natürlich der allerletzte weltliche Punkt ist nochmal so Hausbau oder Wohnungswahl, Ortswahl, wo lasse ich mich nieder. Also drei ganz entscheidende Punkte. Und dann ist aber das vierte Thema ist sofort daneben eben Partnerschaft, Ehe. Weil das ist auch das, was mich vielleicht ein Leben lang begleitet, einen sehr langen Zeitraum begleitet und meinen ganzen Alltag gestaltet und viel bedeutet. Denn es ist täglich relevant, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann bin ich mit dem ja wohl in der Regel tagtäglich konfrontiert, wenn ich wieder nach Hause komme oder wenn ich morgens weggehe oder wenn man am Wochenende was zusammen unternimmt. Und es hat ganz entscheidende Konsequenzen auf mein Leben, auf die Lebensgestaltung, auf mein Wohlbefinden, auf Kinder. Erstmal, ob es sie überhaupt gibt und dann, wie die Kinder sich fühlen und in welchem Umfeld die Kinder aufwachsen. Und die Ehe hat auch ganz, oder die Partnerschaft hat auch ganz entscheidende Auswirkungen auf meine Finanzen. Muss ich, glaube ich, nicht viel dazu erzählen für beide Seiten. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass die Ehe für andere Personen, wenn ich sie führe, ein Vorbild ist. Und ein Vorbild kann ein schlechtes oder ein gutes Vorbild sein. Es ist aber unweigerlich ein Vorbild, weil die gelebte Ehe wird von anderen Leuten wahrgenommen. Andere Leute sehen ganz genau, was passiert zwischen diesen beiden Menschen. Wie gehen die miteinander um? Sind sie glücklich? Leben sie in einer guten Situation? Und wenn man sich diese ganzen Punkte anschaut, dann kann man eigentlich nur sagen, es gibt ja diesen alten Spruch, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und wenn man prüfen möchte, dann muss man natürlich erstmal ein paar Prüfmaßstäbe haben. Und ich möchte mich heute eigentlich im Rahmen der Predigt nur mit einer einzigen Bibelstelle im Epheserbrief beschäftigen. Das ist im 5. Kapitel in den Versen 21 bis 33. Und weil das so einfach ist, gibt es heute auch kein Handout, nicht diese kleinen orangen Flyer, sondern ihr könnt zu Hause einfach mal diese Bibelstelle nochmal nachlesen. Das hat Epheser 5, Verse 21 bis 33. Und ich habe es auch nochmal auf unsere Folie geschmissen. Und das ist überschrieben in der Luther-Übersetzung, die ich hier verwendet habe, mit die christliche Haustafel. Könnte man vielleicht ein bisschen neudeutsch sagen, so die christliche Hausordnung. Und ich lese am Anfang mal vor. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist ein Zitat aus dem 1. Mose-Buch. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. So steht es in dieser Stelle drin. Und jetzt möchte ich einfach mit euch gemeinsam ein wenig durch diese Stelle durchgehen und einfach mal schauen, was sich dahinter verbirgt. und möchte am Anfang einfach mal festhalten, hier geht es ja um Ehe, um Mann und Frau. Es geht um gelebte Gemeinschaft. Und es tauchen auch viele seltsame Worte auf, die vielleicht euch erstmal ein bisschen komisch berührt haben. Und ich möchte es einfach mal durchgehen. Und möchte erstmal feststellen, der allererste Satz in diesem Vers, der oben steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Dieser allererste Satz, Vers 21, meint erstmal, vorweggenommen, noch gar nicht Mann und Frau, sondern wenn man den Epheserbrief liest und liest die Stelle davor im 5. Kapitel, da geht es allgemein um Gemeinde. Und dieser Spruch, ordnet euch einander unter, geht ganz allgemein um die Gemeinde, also um die Gemeinschaft zwischen Christen, die zusammenleben, und die Art, wie man generell miteinander umgehen soll. Und Paulus redet davon, einander unterordnen, also nicht irgendjemand einem anderen, sondern einander unterordnen, was meint, erst einmal die Meinung des anderen, der jeweils mir gegenübersteht, höher zu schätzen als die eigene, und nicht auf Rechthaberei aus zu sein, sondern auf Verstehen des anderen, auf Einheit als oberstes Prinzip. Das ist ein interessanter Anfang, den wir sicherlich alle gut finden, vielleicht aber auch nicht immer leben, wo schon mal so ein bisschen krank bei uns. Eine Lebenshaltung zu haben, den anderen erstmal höher zu schätzen als mich selber, vielleicht auch seine Meinung höher zu schätzen und mir seine Meinung anzuhören, auch wenn mir seine Meinung erstmal gar nicht gefällt. Und jetzt kommt aber gleich der scheinbare Hammer in dieser Bibelstelle. Und zwar steht drin, und das ist ganz, ganz, ganz oft schon auf großes Missfallen gestoßen, Frauen sollen sich dem Mann unterordnen wie dem Herrn. Wie fühlt euch so dabei, liebe Frauen? Also wenn ihr das so hört, das ist erstmal so was ein bisschen so Magenkrämpfe verursacht und was so ein bisschen komisch angesagt hat, Frauen unterordnen dem Herrn, naja. Und viele Christen haben das schon mal gehört und es wird ja auch ganz lange schon über diese Stelle immer wieder gesprochen oder auch über die Stelle der Frau gesprochen in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Und ich denke, dass viele Frauen das komisch finden, diese Stelle. Erst einmal. Und vielleicht auch vollkommen berechtigt, denn wir haben eigentlich, wenn wir heute uns in der Welt umschauen, Zeiten der umgesetzten Gleichberechtigung, die eigentlich immer mehr wirklich zu einer paritätischen Gleichberechtigung im personalen Sinne wird, vielleicht in vielen Bereichen noch nicht voll umgesetzt, aber wenn man sich so zum Beispiel mal die ganzen Stellen anschaut, ich kann es jetzt so aus meinem Berufsleben betrachten, Richterinnen, Rechtsanwältinnen, Staatsanwältinnen, gibt es mindestens genauso viele wie Männer, vielleicht mittlerweile sogar ein bisschen mehr, weil die Mädels in meinem Studium fleißiger sind. Und es ist sicherlich auch so im Lehrerberuf oder in vielen anderen akademischen Berufen. Und wir haben eine Bundeskanzlerin in Deutschland, die Frau Merkel, die ja auch von der Mehrheit der deutschen Wähler gewählt worden ist. Und dann ist es mal ganz praktisch so, wenn man mal eine realistische Analyse trifft von unseren Verhältnissen, dass in vielen Familien eigentlich die Frau heute sogar mehr verdient als der Mann, rein kohletechnisch gesehen, dass einfach die Frau diejenige ist, die so ein bisschen die Familie finanziell am Laufen hält oder vielleicht manchmal sogar ganz alleine arbeitet und der Mann von Hartz IV lebt in der Zeit. Und und viele Frauen, wenn sie dann diesen Bibelvers hören, fühlen sich dann vielleicht so ein bisschen so wie das Bild, was wir jetzt eingeblendet bekommen. Also für die finden halt, das ist also ein Bedienhund sozusagen. Und ist das da mit der Stelle gemeint, so ein bisschen, dass die Frau so ein willfähriger Diener eines Paschas sein soll, ihm so die Pantoffeln hinterhertragen soll und das kühle Bier hinstellen soll? Vor ein paar Tagen habe ich eine Liebesgeschichte von Doris Dörrie gelesen und da redet sie davon von Frauen, die so zwischen 30 und 40 sind und allein in Amerika leben. Und sie hat wohl eine Zeit lang auch mal in Amerika gelebt und das war, glaube ich, ein bisschen autobiografisch, diese Geschichte. Und dann sagt sie, Mann, so irgendwie, ich habe kürzlich eine Statistik gelesen, dass eine Frau zwischen 30 und 40 ungefähr die gleiche Chance hat, einen guten Mann kennenzulernen, wie von einer Atombombe getroffen zu werden. Und dann sagt eine Freundin, naja, ich meine, die Chance, heute in New York von einer Atombombe getroffen zu werden, ist doch gar nicht so schlecht. Und die Doris Dörrie schreibt dann in diesem Buch, na, also ich würde dem auch das kalte Bier hinbringen, damit endlich mal was läuft halt, ne? Aber das ist ja nicht das, wovon hier wir reden wollen, sondern wir wollen davon reden halt, ist denn das biblische Bild, dass die Frau so eine Dienerin des Mannes sein soll, ist das hier gemeint? Und ich finde wohl kaum, auch wenn da erstmal unterordnen steht und das erstmal komisch gemeint ist, denn es ist ja auch Christus im Spiel. Unterordnen wie dem Herrn steht da drin. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Da kommt Christus ins Spiel. Und jetzt die Kenner der christlichen Materie wissen ja, dass eine christliche Ehe nicht nur darauf aufbaut, dass sich Mann und Frau kennenlernen und gemeinsam zum Standesamt gehen und sich Ringe anstecken und sich glücklich fühlen und dann so eine Zeit der wirtschaftlichen, sexuellen Gemeinschaft haben, sondern zu einer christlichen Ehe gehört Gott mit dazu. An erster Stelle. Also für alle Christen ist ganz wichtig, dass sie beide erstmal selber an Gott glauben und dass sie dann auch sagen, Gott spielt auch in unserer Ehe die Hauptrolle. Und das klingt hier an dieser Stelle auch mit an. Christus ist mit im Spiel. Und wenn ich mir das jetzt vor Augen halte, wenn ich sage, wenn Christus schon mal in meinem Leben her ist, dann ist er auch schon mal die oberste Instanz über all dem, was hier passiert in dieser Stelle. Und jetzt gucke ich mir Jesus an und sage, was ist denn Jesus für einer? Ist Jesus ein Pascha? Das ist er ganz und gar nicht. Er ist kein Despot, er ist kein Tyrann, er ist niemand, der andere zu seinem eigenen Nutzen missbraucht hat. Da gibt es keine einzige Stelle, die das belegen könnte in der Bibel. Wenn jemand die findet, möge er zu mir kommen, ich werde es widerlegen. Ausnahmsweise mal, diesmal sage ich ganz bestimmt, das werde ich hundertprozentig widerlegen. Sondern das ist jemand, der mir aus reiner Liebe zu mir Lasten und Sorgen abnehmen möchte und mich einen wirklich guten Weg führen möchte. Das ist das Angebot von Jesus für mein Leben. Und so ein Herr, der Herr des Mannes ist, der kann nicht verordnen, dass der Mann so ein Besteller bei der Frau ist und die Frau da willfährig drunter sein soll. Und wenn es trotzdem so ein bisschen darum geht, dass da jemand was sagt, wo es um Unterordnung geht, dann klingt an dieser Stelle ganz bestimmt eins mit rein, und zwar vielleicht Verantwortung. Jemand, der in einer hervorstechenden Position ist, der hat immer auch Verantwortung. Und der muss auch mal Farbe bekennen und muss auch mal zum opferbereiten Dienst bereit sein. Und es macht oft gar keinen Spaß, wenn alle Leute wissen, die in Entscheidungsfunktionen sind, die vielleicht irgendwo auf einer Arbeitsstelle sind, wo sie über Personen entscheiden müssen oder über Schicksale entscheiden müssen, die werden merken, das macht gar nicht so großen Spaß, oft immer zu entscheiden, den Kopf hinzuhalten, nachher der Schuldige zu sein. Und das ist aber trotzdem ein kleiner Wesenszug, das ist jetzt mal meine These, dem Gott den Mann so ein bisschen im Besonderen mitgegeben hat. Das soll jetzt nicht heißen, dass Frauen das nie haben, aber es ist ein bisschen so eine grundsätzliche Charaktereigenschaft des Mannes. Und man sieht das oft in Karikaturform, ich möchte euch jetzt ein bisschen davon überzeugen, dass das so ist, man sieht es in Karikaturform oft auf dem Radwanderweg zwischen Würzburg und Karlstadt oder so ungefähr. Wenn viele von euch kennen, da kann man ja wunderbar in Inlineskaten, wir wohnen da ganz in der Nähe in Marketshülsheim, deswegen komme ich da auch vorbei und sehe oft folgende Szenen. Zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, fahren gemeinsam Fahrrad. Der Mann auf dem Mountainbike 50 Meter voraus, die Frau hechelnd hinterher. Das ist die böse Karikatur dieser grundsätzlichen Eigenschaft des Mannes, gerne ein Vorprescher zu sein. Und das ist natürlich ganz furchtbar. Ich finde das immer ganz furchtbar, wenn ich das sehe. Und hoffe, dass ich selber nicht so bin. Das ist mein Problem ist, diesmal sitzt meine Frau auch hier im Publikum und könnt jetzt laut schreien, wenn irgendwas nicht stimmt oder so. In Karlstadt habe ich ohne meine Frau. In der Gruppe hat sie heute Morgen gesungen. Aber also ich finde das persönlich ganz furchtbar, wenn der Mann so ne, solche Dinge da tut. Aber die umgekehrte Seite davon, wenn ein Mann vorpreschen würde und Verantwortung übernehmen würde, ein bisschen mutiger Entscheider sein würde, ein Verantwortungsträger, so ein kleiner Alltagsheld halt, dann wäre das eigentlich eine ganz nette Geschichte. Und ich finde einfach, diese Stelle sagt, die Frau soll sich also nicht blind unterwerfen, die soll sich nicht irgendjemandem einfach nur befehlsmäßig unterwerfen, das ist da ganz bestimmt mit der Stelle nicht gemeint. Und es geht bei dieser Stelle ganz bestimmt auch nicht um den Wert der Frau, oder um die Aufgaben, Klammer auf, auch vielleicht auf Aufgaben in der Gemeinde, Klammer zu, der Frauen, sondern es geht, so interpretiere ich diese Stelle, ein bisschen um die Unterschiede in der Anlage, wie Mann und Frau so gestrickt sind und was sie wohl gerne hätten. Und was man sich auch vor Augen halten muss, ist, dass diese eigentliche Unauflöslichkeit der Ehe, die uns in der Bibel vorgegeben wird, und der Unterschied der Anlagen von Mann und Frau, so ein bisschen eigentlich so eine Spielanleitung verlangen. Denn wenn ich ein Leben lang zusammenspielen möchte, dann ist es so ähnlich wie beim Scrabble oder beim Monopoly und man hat vielleicht irgendwelche lustigen Wortkombinationen und möchte die jetzt durchsetzen. Und das Problem ist, letztendlich, wenn man keine Regeln hat, weiß man auch nicht, wie man mit so einer Situation umgehen soll. Und so ein bisschen, wenn hier drüber steht, über dieser Bibelstelle, die christliche Haustafel, ist das vielleicht so ein bisschen so eine Spielanleitung. Nicht mehr und nicht weniger. Und auf gar keinen Fall auch soll natürlich die Frau jetzt irgendwelche Dinge tun, die Gott missbilligen würde. Wir haben ja gesehen, Gott ist eigentlich der Herr auch über der Ehe, steht über beiden drüber und deswegen kann die Frau nicht irgendwelche Dinge ausführen, wo der Mann irgendwie vielleicht irgendwie was aufgeben würde, wo sie Dinge verletzen würde. Darum geht es nicht. So, aber wenn die andere Seite, das heißt so ein bisschen der Blick auf die Frau und ein bisschen der Blick darauf, dass da steht unterordnen und unterordnen erstmal in einer irgendwie gearteten Form, dass der Mann vielleicht manchmal Entscheidungen trifft und die Frau vielleicht sich manchmal diesen Entscheidungen anschließt aus dieser Haltung heraus, die Wenn aber die andere Seite, der Mann, der auf der anderen Seite steht, dazu passt, dann ist eigentlich kaum zu befürchten, dass es dort irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Jetzt kommt nämlich der Pferdefuß, liebe Männer, die bisher vielleicht so gesagt haben, toll, der Thorsten kommt jetzt mal in so eine Richtung, wie es mir gefällt. Das werde ich gleich mal mit meiner Frau zu Hause mal ausdiskutieren und so. Vielleicht ist das Unterordnungsthema etwas unterbetont in unserer Ehe. Wenn ihr diesen Eindruck gehabt habt, dann muss ich euch jetzt leider einen Arschtritt geben, liebe Männer der Gemeinde, die ihr mir bisher wohlgefällig gelauscht habt. Denn Paulus sagt jetzt nämlich zum Mann, und das ist eigentlich die viel schlimmere Stelle in diesem Vers, wenn man ihn sich genau vor Augen hat, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und was bedeutet das? Und was ist eigentlich Liebe? Vielleicht so mal so zum Hochzeitstag oder zum Partnerschaftstag einen schönen Blumenstrauß und ein paar nette Worte. Oder ein anfängliches Hochgefühl, wenn man sich so kennenlernt, was wir alle kennen. Und das dann vielleicht später mal der Gewohnheit weicht, ein wenig mehr, einer liebgewordenen Gewohnheit. Und das, genau das, was ich jetzt so zum Schluss beschrieben habe, das ist ja oft so gesellschaftliche Realität und Thema unzähliger Liebeslieder und Gedichte und Telenovelas im Neueren. Aber hier, im Epheserbrief, ist was ganz anderes gemeint als ein romantisches Hochgefühl, das aus so einer Mischung aus dem Reiz des Unbekannten, wie das der Will Hunting auch da so beschreibt, ich habe mit einer Frau geschlafen und war gar nicht übel und so, und körperliche Anziehung und gemeinsamen Freizeitinteressen beruht. Denn wie hat denn Jesus die Gemeinde geliebt? Was heißt das, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat? Das ist eine sehr praktische Liebe gewesen. Jesus ist nämlich für die Gemeinde gestorben. Und das muss man sich mal so ein paar Sekunden auf der Zunge zergehen lassen. Also die Männer erhalten in dieser Stelle die Aufforderung, ihre Frau so zu lieben, dass sie notfalls für sie sterben würden. Und wenn ich mir das so vor Augen stelle, dann fällt mir ein modernes Beispiel ein, was ihr vielleicht noch kennt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Der Film Titanic. Das ist nämlich eigentlich so was, ein bisschen was Ähnliches. Ein Stoff, der Frauenherzen zum Schmelzen bringt. Ich bin damals mit zwei Frauen in diesem Film gewesen. Die haben, glaube ich, beide geweint. Und ich kann es auch verstehen. Denn da wird eine Geschichte erzählt, neben einem großen Metallklumpen, der da irgendwo untergeht oder so. Das ist ja eigentlich die sekundäre Geschichte. Die Hauptgeschichte ist eigentlich die Geschichte von einem Mann, nämlich dieser Leonardo DiCaprio, wie der gespielt wird, der sich für seine Frau hingibt, aus echter, selbstloser Liebe, dem es nicht darauf ankommt, nachher einen Vorteil zu haben, sondern dem das Wohl dieser Frau am Herzen liegt. Und diese Szene, die wir dort sehen, dieser Ausschnitt ist ja eine Szene, wo die Titanic bereits untergegangen ist und die beiden sind da auf so einer Art Floß, irgendwie auf irgendein Teil, was hochgetrieben ist. Juristen kennen vielleicht aus ihrem Studium den berühmten das Brett des Kaneades fallen. Das ist ein bisschen so ähnlich, das ist so nach dem Untergang in irgendeiner attischen Seeschlacht oder so. Da liegt also irgendein Brett rum und zwei Soldaten schwimmen auf dieses Brett zu und das Brett trägt aber nur einen von den beiden. Und dann die Juristen diskutieren, dann darf man dem anderen dann einen Faustschlag verpassen, der geht dann unter und ich darf mir das Brett schnappen, ist es dann nur irgendwie so Notwehr oder was in der Art. Und ganz praktisch gesehen ist es hier auch so, beide können nicht überleben in der Situation, sondern nur einer wird überleben, nämlich derjenige, der oben auf dem Brett drauf liegt oder auf diesem Teil drauf liegt. Und selbstverständlich überlässt er ihr den Part und klammert sich da dran, die Situation, und die Kenner des Films wissen dann, dass es wenig später dann zu dieser traurigen Szene gibt, wo er in diesem eiskalten Atlantik untergeht und versinkt und stirbt. Und das ist jetzt also auch unser Maßstab. Das ist der Maßstab, wo hier in der Bibelstelle die Rede davon ist. Und jetzt komme ich so ein bisschen zu einem Conclusio dieser Stelle. Ich wage jetzt mal die These, dass es genau das ist, dass es genau diese beiden Punkte sind, die hier in der Bibelstelle angesprochen sind, was Mann und Frau jeweils miteinander tun sollen, mit dem Blick auf den anderen, was wir uns eigentlich vom anderen Geschlecht am meisten erhoffen und erwünschen. Der Mann wünscht sich nämlich, liebe Frauen, vielleicht ist das eine neue Information für euch, der Mann wünscht sich eigentlich nämlich wahrscheinlich, es wäre interessant, vielleicht auch immer mal irgendwann mal tiefer ins Gespräch zu kommen, ob ganz viele das so sehen, aber ich sage einfach mal, der Mann wünscht sich wahrscheinlich am meisten von seiner Frau geachtet zu werden. Vielleicht gar nicht so sehr umhudelt oder so mit häufigen Liebesbekundgebungen, da sind Männer ja eher mehr ein bisschen immun dagegen, sondern geachtet, als Mann geachtet zu werden. Und die Frau aber dagegen wünscht sich, weiß nicht, ob ich ein Frauenversteher bin oder nicht, das sie jetzt gleich zeigen, ich glaube, die Frau wünscht sich am meisten, geliebt zu werden. Und zwar in dieser bedingungslosen Art und Weise geliebt zu werden, wie es uns in dem Film begegnet und wie es uns aber auch in dieser Bibelstelle begegnet. Wenn ich mir jetzt das vorstelle, wenn also in einer Partnerschaft beides stattfindet, also wenn zwei Partner auf einer Augenhöhe jeweils das beachten, was der andere am meisten braucht, dann fällt es eigentlich gar nicht so schwer, dem anderen das zu geben, was er braucht. Denn dann ist diese Stelle gar kein Befehl mehr oder eine Zumutung, dann würde ich das gar nicht mehr so empfinden, sondern die wird einfach selbstverständlich gelebt. Und noch was dann in der Stelle, Paulus redet dann von einem Geheimnis, und zwar sagt er, er macht eine Gleichung auf und sagt, das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist gleich das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde. Also nochmal ein direktes Beispiel. Und neben dieser Anleitung zu verstehen, vielleicht was der andere jeweils am meisten braucht, klingt hier auch ein bisschen der Ernst an, denn wenn wir nochmal an die eingangs erwähnte Vorbildfunktion der Ehe denken, dann ist es ja so, mit der gut geliebten Ehe wird nicht nur unser Leben glücklicher und erfüllter, sondern es geht auch sehr direkt um das Reich Gottes. Andere Leute erleben mit, was die Leute auch in der Ehe miteinander machen und was diese Ehe für Auswirkungen auf die Person hat und was auch Gott für eine Auswirkung auf diese Ehe hat. Und dann zieht Paulus am Ende dieses Abschnittes ein ganz einfaches Fazit. Er sagt eigentlich im Prinzip, neudeutsch gesagt, just do it. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Das ist das, was Paulus ganz praktisch dazu sagt. Also, und interessant ist nochmal, dass in dieser Zusammenfassung nun auch ein bisschen deutlicher wird, was es eigentlich mit diesem Wort Unterordnung auf sich hat. Da steht jetzt nämlich nicht mehr drin, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst und die Frau aber ordne sich dem Mann unter, sondern dort ist etwas präziser ausformuliert, die Frau ehre den Mann. Und deswegen zu diesem Vers, diesem Unterordnungsvers, meine Interpretation zu diesem Vers ist diejenige, dass es nicht so sehr um ein Über-Unterordnungsverhältnis zwischen Mann und Frau geht, dass der Mann also irgendwelche Vorgaben macht, die dann stets von der Frau einzuhalten ist, sondern mit dieser Stelle ist in erster Linie die Haltung der Frau zu ihrem Mann gemeint. Dass sie ihrem Mann also erst einmal mit der Achtung begegnet, die der Mann braucht und mit der er dann auch in der Lage ist, seine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also ich glaube, dass diese Stelle keine Spielanleitung derart ist, dass sie dem Mann ein Recht einräumt, über die Frau zu herrschen, sondern dass es darum geht, jeweils auf den anderen zu schauen. Und wenn man das macht und die Bedürfnisse des anderen in dieser Art und Weise, wie sie diese Bibelstelle darstellt, achtet, dann haben wir eine ziemlich gute Voraussetzung, dass es klappen könnte. Das sagt meines Erachtens nach diese Stelle über das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und jetzt ist mir nochmal ganz wichtig, ein Teil von euch ist ja verheiratet und der kann sich das jetzt mal vor Augen führen und kann gleich auch nochmal, wenn ich jetzt auf den allerletzten Punkt dieser Predigt komme, sich nochmal ein paar Tipps anhören. Aber das Ganze, dieses Thema hat auch viel was mit euch Singles zu tun und mit euch Leuten, die jetzt gerade befreundet seid. Es hat nämlich auch viel mit Partnerwahl zu tun. Denn wenn ich im Bereich der Partnerwahl bin oder im Bereich der Partnersuche bin, dann ist es ganz entscheidend zu wissen, wenn ich christlich leben möchte, wenn ich mein Leben an Gott orientieren möchte, was eigentlich die Voraussetzungen für eine gute Ehe sind, was eigentlich dazugehört, um das leben zu können und was dann der Anspruch an mich ist. Also was hat das mit Partnerwahl zu tun? Erstmal was ganz Einfaches, nämlich was dort in dieser Stelle von mir verlangt wird, diesen Mann so ehren, wie er ist, und diese Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, also in einer sehr bedingungslosen, hingebungsvollen Liebe, das muss ich mit meinem Partner leisten können. Haltet euch das vor Augen, wenn ihr auf Partnerwahl seid oder wenn ihr auf Partnersuche seid. Dies ist vielleicht sogar eine der Fragen, die man sich zuallererst stellen sollte. Man sollte sich vielleicht nicht so sehr davon verführen lassen, obwohl es auch schön und romantisch ist und natürlich vollkommen unabdingbar ist, dass das so ist, dass man auf das Äußere und auf das charmante Auftreten und auf den Witz oder sowas irgendwie schaut, sondern der zweite oder dritte Blick sollte ein Gedanke daran sein, ob das ein Mensch ist, wenn ich jetzt in eine Richtung Partnerschaft marschiere, dem ich das entgegenbringen kann. Und ihr könnt jetzt ja denken, dass ich jetzt hier vorne stehe, weil ich hier der berufene Partnerschaftsberater dieser Gemeinde bin. Das kann ich leider ganz und gar nicht sagen. Ich glaube, dass es viel mehr Leute in dieser Gemeinde gibt, die hier vorne stehen könnten und ein eigenes Zeugnis abgeben könnten, wie sie von allem Anfang an alles richtig gemacht haben. Das habe ich überhaupt nicht. Ich bin relativ spät Christ erst geworden, mit 25 Jahren. Und als ich 25 Jahre alt war, hatte ich schon 3 lang andauernde Partnerschaften hinter mir. Und diese Partnerschaften wurden alle jeweils durch Schlussmachen beendet. mal von mir, mal von dem anderen. Und das war damals für mich auch vollkommen normal. Also die erste Freundin hatte ich, also eine Freundin mit allen Aspekten, die dazugehören, wie man das so im weltlichen Bereich sieht. Ich war damals kein Christ und ich habe mich damals auch nicht an christliche Maßstäbe gehalten, sondern es gehörte selbstverständlich damals dazu, dass man mit seiner Frau schlief und mit seiner Freundin schlief. Und es war so, dass man einfach damals so das alles so ausprobiert hat und mal geguckt hat, wie es so funktioniert und die Partnerwahl, ehrlich gesagt, so im Nachhinein betrachtet, damals nicht so ganz ernst genommen wurde. Es war mehr so ein Versuchsstadium. Und dann bin ich später Christ geworden und habe da als Christ nochmal einen richtig großen Fehler gemacht, von dem ich euch jetzt berichten möchte und von einer Auflösung, wie was dann eigentlich in meinem Leben passiert ist. Und zwar, ich war schon relativ junger Christ und habe damals eine Frau kennengelernt und habe mit dieser Frau, die keine Christin war, eine Beziehung angefangen. Und wir haben eine relativ lange Beziehung geführt, die war so rund 6 Jahre lang, war eine örtlich getrennte Partnerschaft, also Fernbeziehung. Wir haben uns immer nur so alle paar Wochenenden gesehen und es war dann zum Schluss ein bisschen problematisch. Wir waren 6 Jahre zusammen und es ging nicht nach vorne und nicht nach hinten und gab viele kleine Problemchen. Wir konnten uns nicht so richtig entscheiden, was wir jetzt eigentlich machen wollten. Und damals saß ich dann eines Tages mal mit einem Freund in einem Auto. Den Freund kennen viele von euch, weil der hat hier nämlich auch schon oft geprägt. Das ist der Jochen Gramer, der jetzt nicht mehr bei uns ist, sondern der in der FEG Wertheim jetzt predigt. Und ich habe dem Jochen damals meine Geschichte erzählt, als Vertrauten, und er hat sich diese Geschichte angehört und hat mir eine ganz wichtige Frage gestellt, die auch ein bisschen so aus der Betrachtung dieser Epheserstelle herrührt. Er hat mir nämlich damals die Frage gestellt, lass mal alle Probleme beiseite, die du mir gerade geschildert hast, und beantworte mir mal eine einzige Frage. Du weißt ja, was in Epheser 5 drin steht. Und wenn du das weißt, könntest du heute sagen, heute, jetzt wo du da bist, dass du bereit wärst, diese Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und du weißt ja, was das bedeutet. Und das Traurige an der ganzen Angelegenheit war, dass ich über diese Frage nur ungefähr 5 Minuten nachdenken musste und wusste, dass es nicht geht. Und das war eine furchtbare Erkenntnis für mich damals. Und es hat nichts damit zu tun, dass es nicht eine nette Frau war und dass nicht viele Aspekte unserer Partnerschaft toll waren und dass es eine gute Zeit war, sondern es hat was damit zu tun, dass ich mir diese Frage nicht gestellt habe und dass die Punkte, die uns damals noch getrennt haben, dass diese Punkte eigentlich von meiner Betrachtungsweise so unüberwindbar waren, dass ich nicht bereit gewesen wäre, das zu machen. Und das war für mich eine erschreckende Erkenntnis. Und ich habe auch danach mit ganz vielen Leuten mal ähnlich gesprochen, habe ihnen die gleiche Frage gestellt. Und ganz oft ist es so, dass diese Frage in einer Partnerschaft, gerade auch vom Mann, noch nicht beantwortet ist. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, sich diese Frage zu stellen. Für den Mann, bin ich bereit, diese Frau so anzunehmen, so zu lieben, wie sie heute ist, nicht wie sie vielleicht mal in ein paar Jahren nach etwas pädagogischer Arbeit sein möchte. Und bin ich dann bereit, das ist jetzt die weitere Frage, bin ich bereit, meinen künftigen Partner so zu behandeln, wie Epheser 5 es empfiehlt? Und dabei muss ich ganz nüchtern feststellen auch, Menschen ändern sich nicht so besonders. Ist meine These nochmal, ne? Dieser Punkt nochmal. Menschen ändern sich nicht. Jetzt werde ich sagen, natürlich ändern sich Menschen. Menschen kehren um, Menschen bekehren sich, Menschen ändern ihre Lebensgewohnheiten, geben das Rauchen auf, geben das Saufen auf, werden braver und so weiter. Das ist schon alles richtig und gut und es ist auch natürlich so, dass Menschen die Möglichkeit haben, ihr Verhalten umzustellen. Aber ich denke mal, so grundlegende Angelegenheiten, einige ganz grundlegende Wesensheiten, da kann man nicht erwarten, dass sich da jemand ändert. Ist auch manchmal möglich, aber eher unwahrscheinlich. Und damit muss man rechnen. Ich möchte euch jetzt einmal nochmal ermutigen, also wenn ich im Bereich Partnerwahl bin und diese Fragen beantwortet habe, dann kann ich sagen, Jesus lässt mir die Wahl. Also Jesus hat mir damals nicht in meine Partnerwahl reingespuckt, aber er hilft mir auch gerne. Wenn ich bereit bin, mich dafür zu öffnen und zu gucken, ob ich den richtigen Weg jetzt gefunden habe und ob ich da unsicher bin, dann geht doch einfach zu Gott und fragt ihn. Er hilft gerne. Dabei ist natürlich eine Frage ganz entscheidend, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Die eigentlich entscheidende Frage ist nämlich eigentlich, wer ist denn eigentlich mein Herr in meinem Leben? Ist mein Herr eigentlich das, was wir hier predigen und das, was ein bisschen das Evangelium verlangt, ist mein Herr eigentlich Jesus Christus, der Herr in meinem Leben sein möchte? Herr auch in einer Art und Weise nicht, dass er ein Pascha oder ein Despot ist, sondern dass er jemand ist, der mir helfen möchte und an den ich mich wenden kann und der wie ein Vater zu mir wird? Oder ist es, oder bin ich es eigentlich? Und ganz wichtig auch für diese Frage, ist es auch in diesem Bereich so? In vielen anderen Bereichen, da sind wir vielleicht gerne bereit, da mal was zu sagen, aber auch im Bereich Frauen oder Männer,
Ist das auch so drin? Sind wir bereit, eigentlich unsere persönlichen Wünsche, Vorstellungen, Begierden unter den Ratschlag von Gott zu stellen? Sind wir dazu bereit? Ich glaube, da hapert es manchmal ganz schön dran an der Sache. Und ich habe auch gemerkt, und ich bekenne das auch, ich habe auch gemerkt, dass es lange Zeit in meinem Leben, auch als ich schon Christ war, nicht so war. Und das erste Mal, als ich mich dann wirklich dran gehalten habe, habe ich meine tolle Frau kennengelernt. Und es ging dann auch ziemlich fix damals. Das war dann nicht eine Sache von 6 Jahren. Das war auch jetzt nichts, das ich irgendwie geplant hätte oder so, sondern ich habe das erste Mal in meinem Leben danach gesagt, okay, ich habe es gelernt, ich kann es nicht. Ich bin eigentlich da ein blutiger Anfänger, so wie auch Will Hunting ein blutiger Anfänger war. Und ich kann mir vielleicht ein paar schlaue Gedanken machen, ich kann mir ein paar schlaue psychologische Gedanken machen, ich kann mir sogar diese Epheser 5-Stelle angucken, aber ohne die Hilfe von Gott in der konkreten Situation und ohne die Bereitschaft, mir auch in diesem Thema wirklich von Gott reinreden zu lassen, wird das nichts werden. So, also wie kann es denn klappen? Eine optimistische Zusammenfassung dieses Themas halt. Ein bisschen harter Satz. Wie kann es klappen? Wenn ihr auf der Partnerwahl seid, die anderen haben es ja schon getan und ihr solltet euch jetzt mit dieser Stelle von der praktischen Warte herumsetzen. Aber wenn ihr noch die Partnerwahlmöglichkeit habt, ne, dann sage ich euch, seid am Anfang egoistisch. Und zwar in dem Sinne, wie ich das gerade gesagt habe. Nicht egoistisch, dass ihr über Leichen geht und den das andere nicht anguckt, sondern seid egoistisch und stellt euch diese Frage. Stellt euch die Frage, seid ihr bereit, ein Leben lang mit diesem Menschen zu verbringen und dann das zu tun, was in Epheser 5 drin steht. Und dann ist nämlich die Aufgabe, seid am Anfang egoistisch und danach nie wieder. Danach gilt Epheser 5. So, ein paar praktische Tipps nochmal. Frauen. Ich kommentiere das jetzt gar nicht mal ganz groß. Ich sage einfach nur mal so ein paar Sachen, die ihr als Anregung mitnehmen könnt. Frauen, gebt euren Männern, das ist, richtet sich jetzt an die verheirateten Paare, gebt euren Männern doch einfach mal eine Chance, Mann zu sein. Ich meine jetzt nicht unbedingt Bullriding oder sowas irgendwie, sondern ich meine, traut ihm mal ein bisschen zu, so ein bisschen der auch ein Verantwortungsträger zu sein. Jemand, dem man Verantwortung lässt und der so ein bisschen so eine Position hat, wo er wirklich wo er Verantwortung übernimmt und den Kopf mal hinhalten muss und das vielleicht auch manchmal mal ganz gerne tut. Das soll jetzt nicht heißen, muss ich mal ein bisschen relativieren, einen Satz muss ich nochmal dazu sagen, das soll jetzt nicht heißen, dass Männer nicht ihre Frauen fragen sollen, dass man nicht diskutieren soll und es ist auch ganz oft so, dass meine Frau viel bessere Meinungen, Aspekte und Tipps zum Leben hat als ich persönlich und deswegen ist meine Frau mir mein bester Ratgeber im weltlichen Bereich und das soll das nicht heißen, sondern es soll einfach nur mal heißen, wieder von der Haltung her. Ihr Frauen, betrachtet eure Männer mal so ein bisschen so, als wenn die so ein kleiner Alltagsheld und ein kleiner Verantwortungsträger sein könnten. Und gebt ihm mal diese Chance. Und gebt eurem Mann dann auch mal das Gefühl, so ein Mann zu sein. Ich sage euch jetzt nicht wie, sondern ihr seid ja fantasievoll. Und mal ganz praktisch um, wie kann ich meinem Mann so in den nächsten Wochen mal Achtung und Wertschätzung entgegenbringen? Das ist eine Frage an euch, das müsst ihr praktisch umsetzen. Das ist die Stelle, das ist jetzt euer Part. Und jetzt zu den Männern, zu den verheirateten Männern, wie könnte ich meiner Frau durch Liebe in Aktion in den nächsten Wochen einen Freiraum verschaffen? Die Frage habe ich irgendwo gefunden, habe sie aufgenommen, ich fand das ein sehr praktisches, gutes Beispiel, weil Männer sind da oft etwas theoretisch an dem Punkt und wie kann ich in den nächsten Wochen meiner Frau wirklich einen Freiraum verschaffen? Durch Liebe in Aktion. Und die zweite Anregung, überlegt euch mal, über welchen Liebeserweis würde sie sich besonders freuen? Was meint ihr? Wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, werdet ihr darauf kommen in eurem Fall. Und der letzte Punkt ist, wann habt ihr Männer das letzte Mal eure Liebe für eure Frau konkret zum Ausdruck gebracht und wie? Okay, das sind meine Anregungen an euch. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen und ich hoffe, dass ihr vor allen Dingen diese Sache mit der Partnerwahl für die Leute, die da noch drin sind, dass ihr euch das gemerkt habt und das beherzigt. Ich kann es aus eigener Erfahrung wirklich nur sagen, das ist ein Thema, was man sehr ernst nehmen sollte. Und jetzt nochmal für alle. Also für alle, für die Unverheirateten, für die Verheirateten, wenn es irgendwie Probleme gibt und wenn es knallt oder so, ne, dann sage ich einfach nochmal hier, wir sind in einem Gottesdienst und wir sind da hier fest davon überzeugt, dass Jesus lebt und dass er da ist und dass er der größte Psychotherapeut der Welt ist und dass ihr zu ihm gehen könnt und alle eure Sorgen bei ihm abladen könnt und gerade auch diese Sorgen und verabsäumt nicht, das hier zu tun. Wenn es knallt, geht hin zu Gott und zwar alleine und auch gemeinsam, wenn ihr in einer Partnerschaft seid. Und da habe ich nochmal eine ganz wichtige Anregung für euch. Betet vor eurem Partner. Auch eine sehr einfache, kleine Geschichte, die man aber tun sollte, wirklich tun sollte, auch regelmäßig tun sollte, damit man es nicht vergisst. Und betet auch für euren Partner, wenn ihr ihn noch gar nicht kennt. Das ist ein gutes Rezept von vielen Frauen, die schon vor, und auch umgekehrt von vielen Männern, die schon vor der Ehe für ihren Lebenspartner beten, den sie noch gar nicht kennen, und wo sie einfach darum bitten, dass die Person auf den richtigen Weg kommt.
Ich würde gerne mit euch noch gemeinsam beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben und ihr könnt dir dazu die Augen zumachen, und ich möchte einfach Folgendes bitten. Ich möchte einfach für uns alle stellvertretend für unsere Partner danken oder für unsere Partner in Spe danken, und ich möchte euch dazu bitten, im Stillen mitzubeten und Gott einfach dafür zu danken, was an eurem Partner toll ist und was er an ihm schätzt. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du der beste und größte Psychotherapeut bist, den es überhaupt gibt, und unser Vater, der uns im All mit Ratschlag zur Seite steht. Und ich danke dir dafür, dass du den besten Blick dafür hast, was zu uns passt und welcher Partner zu uns passt und was du für uns vorbereiten möchtest. Und ich möchte dir einfach dafür danken, wie groß deine Weisheit an dem Punkt ist. Und ich möchte dir danken für unsere Partner, wie sie sind, was du uns für tolle Leute zur Seite gestellt hast und für die vielen guten und positiven Eigenschaften, die mein Partner hat. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du das bewahrst, dass du meine Gedanken darüber bewahrst, dass ich immer darauf schaue und dass ich darauf schaue, dass du derjenige bist, der das Fest in der Hand hat. Amen.